Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Hart, aber herzlich. So könnte man dieses Treffen nennen. Mit dem EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz besuchte der erste ranghohe Europäer heute den neuen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Athen. Zwei auf den ersten Blick sehr gut aufgelegte Politiker. Aber ob sie auch Partner werden, Partner auf Dauer, das steht noch in den Sternen. Guten Abend. Es ist nicht nur die neue griechische Abkehr vom Sparkurs, der die Europäer sorgt. Nun dürfte es auch einen außenpolitischen Schlagabtausch gegeben haben. Sowohl zwischen Schulz und Tsipras als auch beim Außenministertreffen heute in Brüssel. Athen hatte nämlich überraschend verkündet, es mache nicht mit, wenn die EU Russland neue Sanktionen androht. Brüssel reagierte irritiert. Gehört das jetzt zum Geldpoker mit der EU oder steckt dahinter tatsächlich ein russlandfreundlicher Kurs? Dann würde die neue griechische Regierung mal eben die gemeinsame europäische Außenpolitik in Frage stellen. Immerhin, am Ende des Tages gab es einen kleinen Kompromiss. Bettina Scharkus.
Ich muss jetzt verhandeln. Haben Sie eine gute Zeit, ruft ein sichtlich aufgeräumter Nikos Kousias den Reportern vor dem Treffen zu. Schlechte Stimmung dagegen bei den anderen Außenministern. Bisher zeigte sich Europa gegenüber Russland erstaunlich geschlossen, bis die neue Regierung aus Athen querschoss.
Es ist Ihnen nicht verborgen geblieben, dass durch die neue Haltung der griechischen Regierung die Debatte heute auch nicht einfacher geworden ist.
Drinnen wurde der linkspopulistische Grieche dann kräftig von den Ministern ins Gebet genommen, unter anderem in einem Vier-Augen-Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier. Am Abend klang der frisch gebackene Außenminister dann auch ganz anders. Wir haben heute einstimmig eine Entscheidung gefällt, wie die Politik der EU gegenüber Russland aussehen soll. Wir Griechen waren dabei mit im Mainstream. Wir sind nicht der böse Junge gewesen.
The bad boy, as you said.
Der Mainstream, der Minister, sieht vor, dass die Sanktionen gegen Russland erst einmal nur vorsichtig verschärft werden. Die Liste der Personen, die nicht mehr in die Europäische Union einreisen dürfen, wird verlängert. Es sollen auch weitere Konten gesperrt werden. Außerdem,
we have decided to extend.
Wir werden die Strafmaßnahmen gegen Personen und Unternehmen ausdehnen, die wir seit März letzten Jahres getroffen haben. Und zwar ausdehnen bis September diesen Jahres. Doch reicht das? Bei Kämpfen in der Ostukraine starben 11 Menschen allein gestern. Wie kann man die Separatisten und ihre russischen Hintermänner aufhalten? Europa droht wieder einmal.
Kommt es zu diesen größeren Militäroffensiven, wie sie angekündigt waren, zum Beispiel mit einem konzertierten oder großflächigen Angriff Richtung Mariupol, dann ist völlig klar, auch das haben wir heute gesagt, dann ist eine deutliche Reaktion Europas unumgänglich.
Am Ende steht heute ein Minimalkonsens, kein großer Wurf. Immerhin, trotz der schrillen Töne von Alexis Tsipras neuer Regierung, Europa hat auch heute mit einer Stimme gesprochen.
Dieser schöne Strand liegt auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki und wird jährlich von tausenden Urlaubern bevölkert. Viele von ihnen sind Russen. Und die kommen nicht nur, um den Strand zu genießen, sie kommen ihn auch fast schon, um ihn ganz aufzukaufen. Denn russische Investoren gehen schon seit Jahren auf Shoppingtour in Griechenland. Sie investieren in alle möglichen, in Hotels, in Fußball, den Energiemarkt. Und dass sie sich hier heimisch fühlen, das hat eine lange Tradition. Derselbe Ursprung der Schrift, dieselbe Religion und lange auch derselbe Feind, das Osmanische Reich. Und auch die heutigen Machthaber in Russland pflegen enge Bande mit der neuen griechischen Regierung. Mira Bartelmanns über Liebesgrüße aus Athen.
Alexis Tsipras hält Hof. Sein erster offizieller Besuch aus dem Ausland. Er empfängt ihn mit geöffnetem Hemdkragen und lässt den Präsidenten des EU-Parlaments dabei aussehen wie einen Krawattenträger. Ganz oben auf der Themenliste von Martin Schulz, das Ausscheren der Griechen, weg von der EU-Sanktionslinie in Richtung Moskau. Dort war Alexis Tsipras schon vor der Wahl ein gern gesehener Gast. Erst im letzten Frühsommer traf er sich mit dem stellvertretenden Außenminister und der Vorsitzenden des Russischen Föderationsrates. Mit dabei Nikos Kousias, der neue Außenminister im Kabinett Tsipras. Er ist Politikprofessor und Marxist. Vor 2 Jahren lud er den rechtsradikalen russischen Ideologen Alexander Dugin zu einer Gastvorlesung an die Universität von Piräus ein. Thema? Putins eurasische Unionspläne und die Bildung eines orthodoxen Ostpols in der EU. Und dann Panos Kamenos, Verteidigungsminister im Kabinett Tsipras. Er ist Vorsitzender der rechtspopulistischen Koalitionspartei Unabhängige Griechen. Moskau war ihm noch Mitte Januar einen Besuch wert, mitten im Wahlkampf. Dort erklärte er, Sanktionen gegen Russland widersprechen den Interessen des griechischen Volkes. Ist die neue griechische Regierung auf der Suche nach einem neuen Verbündeten gegen Europa? Da beide Parteien eine Rhetorik benutzten, die Sparvorgaben mit der deutschen Besatzung verglichen hat, suchen sie jetzt nach nicht-westlicher Unterstützung, zum Beispiel in Russland, Syriza, auch in Lateinamerika. Aber offenbar gibt es nichts, was Europa ersetzen kann, vor allem was die Wirtschaft betrifft. Vor allem seitdem die EU gegenüber Russland Sanktionen ausgesprochen hat. Denn bis vor 2 Jahren war Moskau noch Griechenlands bester Kunde. 2014 mussten die griechischen Landwirte dann 3/4 ihrer Pfirsichernte vernichten. Bis zu 400 Millionen Euro fehlen den Griechen nun in der Kasse. Vor knapp 200 Jahren stand Russland schon einmal an der Seite der Griechen. Beim Unabhängigkeitskampf der Orthodoxen. Der gemeinsame Glaube, eine kulturelle Ebene? Martin Schulz ist heute in Athen, auch um auszuloten, ob die neue Links-Rechts-Koalition die EU erpressen will.
Das war ein Gespräch, das ziemlich viel Kraft gekostet hat.
Europa müsse mit einer Stimme sprechen. Quertreiber waren und sind in der Außenpolitik und Wirkung unerwünscht.
Und da steht er immer noch in Athen. Guten Abend, Herr Schulz.
Guten Abend, Frau Miosga.
Herr Schulz, Sie kann doch eigentlich normalerweise gar nichts umhauen. Was war denn heute so anstrengend?
Ja, erklären Sie mal einem neuen Ministerpräsidenten, der genau die Dinge macht, die Sie gerade gezeigt haben, dass das alles so nicht geht. Und dass Europa in keinem Fall, was die Solidarität angeht, eine Einbahnstraße ist. Griechenland verlangt ökonomische und finanzielle Solidarität. Und dann muss es auch umgekehrt die Solidarität üben und nicht gerade mit den Leuten paktieren, die uns im Osten große Probleme machen. Und das habe ich versucht, ihm zu erklären. Zugegebenermaßen ist das nicht ganz einfach.
Was hat er denn gesagt? Wird er denn nun künftig die Sanktionspolitik der EU unterstützen?
Ja, sein Außenminister hat ja heute zugestimmt. Ich glaube, dass Sie gestern an den Reaktionen, die es europaweit gab, auch gemerkt haben, die Regierung hier in Athen, dass sie mit dieser Art von Politik nicht weiterkommen. Wir haben heute intensiv darüber diskutiert, dass Griechenland eine neue Regierung gewählt hat. Okay, das kommt häufiger vor, dass Länder neue Regierungen haben. Die haben dann auch neue Ideen, aber die kann man nicht so umsetzen, dass man glaubt, die Europäische Union sei ein erweitertes Griechenland, wo das, was in Athen beschlossen wird, schon mal schnell umgesetzt wird. Das geht nur über Kompromisse und die sind manchmal schwierig und die kann man nicht erringen, indem man sie auf den Standpunkt stellt, wir haben das jetzt hier beschlossen und ihr setzt es bitte um, sondern es geht nur im Dialog. Und ich hatte heute den Eindruck nach 2 Stunden, dass wir da ein kleines Stückchen weitergekommen sind.
Was ist denn Ihr Eindruck, was das Querstellen bei der Sanktionspolitik betrifft? Ist das eine neue Haltung gegenüber Russland oder provoziert Tsipras? Pokert er nach dem Motto, gib du mir Geld und ich mache dann bei den Sanktionen mit?
Das Element schwingt sicher mit, dass da provoziert werden soll. Aber was ich für viel schlimmer halte, ist, dass es sowohl in der Syriza-Partei, ich glaube Tsipras selbst nicht, aber in seiner Partei, aber noch viel schlimmer in der Koalitionspartei, in der Anel-Partei, Sie haben ja den Verteidigungsminister Komnenos genannt, Leute gibt, die sind auf dem Trip, dass das Orthodoxe, das Russische, das unserem Gesellschaftsmodell feindlich gegenüberstehende Modell der gelenkten Demokratie vielleicht das Bessere sei. Und diesen Leuten muss man mal ganz konkret sagen, das habe ich auch heute getan, nicht mit uns. Unsere Demokratie, die wir in Europa haben, auch unsere transnationale Demokratie, ist eine große Errungenschaft. Und ich finde, dass die gelenkte Demokratie des Wladimir Putin, dass dieses rückwärtsgewandte, die orthodoxe Gemeinsamkeit, also ich bitte Sie, dass das ganz sicher nicht das Modell fürs 21. Jahrhundert ist, sicher auch nicht für Griechenland.
Kommen wir mal zur Sparpolitik. Um höhere Renten und Tausende, Zehntausende neue Beamte zu finanzieren, will Tsipras nun höhere Steuern von den Wohlhabenden erheben. Aber das wird ja nicht reichen, das ist ja allen klar. Welche Finanzierungsvorstellungen hat Tsipras heute genannt?
Ja, ich wäre aber froh, Frau Miosga, wenn er diese Steuerpolitik endlich mal durchsetzen würde. Seien wir mal ganz offen, das haben die Vorgängerregierungen nicht geschafft. Ob das sozialdemokratische oder konservative Vorgängerregierungen waren, an die Steuern der richtig reichen Leute sind die nicht rangegangen. Und wenn Tsipras jetzt sagt, statt über Schuldenschnitt zum Beispiel zu diskutieren, ja, wir wollen, nachdem hier die kleinen Leute die Zeche gezahlt haben, die Rentnerinnen und Rentner, denen man die Renten gekürzt hat, nachdem die Schulspeisung in den Schulen abgeschafft worden ist, nachdem tausende Leute ihre Arbeitsplätze verloren haben, mit 50% arbeitslosen Jugendlichen in manchen Regionen. Jetzt sollen bitte die Milliardäre mal zahlen. Jetzt sollen die, die ihr Geld in der tiefsten Krise des Landes in Steueroasen verschoben haben, zur Kasse gebeten werden. Wenn er das durchsetzt, glaube ich, hat er ganz Europa an seiner Seite. Mich in jedem Fall. Ich glaube, viele andere auch. Wenn er das tut, dann kann er auf unsere Solidarität rechnen. Aber ich hoffe, dass er es durchsetzt.
Das ist unbenommen, aber es wird nicht reichen. Woher soll denn der Rest des Geldes kommen?
Ja, zunächst mal sagen Sie, dass es nicht reichen wird. Ich habe keine Vorstellung davon und darüber haben wir auch nicht intensiv diskutiert, wie viel Geld darüber reinkommt. Aber ganz sicher ist eins, es muss dieses Geld reinkommen, damit diese Versprechungen finanziert werden können. Und Ihre Frage zielt ja auf etwas anderes. Wenn er glaubt, diese Versprechungen machen zu können und sie zu finanzieren, indem die Solidaritätsleistungen, die über die Finanzierung des Hilfsprogramms kommt, dafür genutzt werden, dass hier bestimmte Leistungen zurück wieder eingeführt werden, die vorher abgeschafft worden sind, sozusagen die Europäer finanzieren sollen, was Herr Tsipras an Wahlkampfversprechungen gemacht haben. Das wird so nicht laufen. Deshalb fand ich es gut, dass er heute nicht über Schuldenschnitt diskutiert hat, mit mir jedenfalls in der Pressekonferenz das nicht erwähnt hat, sondern dass er gesagt hat, wir wollen andere Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel die Steuerpolitik. Wir könnten übrigens auch aus dem 315-Milliarden-Programm, das Jean-Claude Juncker vorgeschlagen hat, auch dafür sorgen, dass es Investitionen gibt, die über dieses Programm hier in Griechenland getätigt werden. Ich finde, darauf muss man sich konzentrieren.
Wissen Sie, Herr Schulz, die Geschichte der Kredite für Griechenland, das hören wir ja schon seit Jahren, das ist immer eine Geschichte des Herausziehens und Verlängerns und wieder aufeinander Zugehens gewesen. Wann sagen Sie denn mal, jetzt reicht's?
Ich glaube, dass wir heute gesagt haben, ich jedenfalls habe in dem Gespräch mit Herrn Tsipras ziemlich klar gesagt, wir haben Verträge geschlossen. Die europäischen Mitgliedstaaten der Eurozone mit Griechenland. Griechenland ist verpflichtet, diese Verträge einzuhalten, wenn es will, dass die Hilfsprogramme weiterlaufen. Und dass da Reformen durchgeführt worden sind, Frau Miosga, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Die Kürzungen der Renten, die Entlassung von Leuten, die Privatisierung, das sind ja alles Maßnahmen, die durchgeführt worden sind. Und das Problem ist ja, dass Tsipras sagt, das will ich jetzt alles zurückdrehen. Wenn er das macht, dann gibt es ganz sicher einen tiefen Konflikt. Und deshalb glaube ich, dass er es nicht machen wird. Und ich wiederhole nochmal, was ich schon andernorts gesagt habe. Auch die Regierung von Alexis Tsipras wird unterscheiden müssen zwischen dem, was in einem Wahlkampf gesagt wird und angekündigt wird, und dem, was man auf der internationalen Ebene am Ende durchsetzen kann.
Hat er das noch nicht verstanden, wo der Unterschied liegt?
Naja, bin ja nicht sein Lehrer, aber ich hatte nach den zwei Stunden heute das Gefühl, dass er das verstanden hat. Ob er es akzeptiert, das weiß ich nicht, aber ich habe es ihm, das sage ich jetzt mal hier ganz klar, ich habe es ihm sehr deutlich gesagt, wenn du diesen Konfrontationskurs willst und wenn du ihn fährst, dann glaube ich, wirst du ihn verlieren. Deshalb wäre es besser, du gehst auf einen Kompromisskurs.
Vielen Dank, Martin Schulz in Athen. Und das Verhältnis der EU zu Griechenland und wie die Zukunft aussehen könnte, dazu nun ein Kommentar von Rolf-Dieter Krause vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja, fürs Erste ist es gut gegangen. Entgegen allen Befürchtungen hat die EU ihre Geschlossenheit in der Ukraine-Politik heute gewahrt. Die sehr begründete Befürchtung, dass sich Athen jetzt als Vorposten Russlands in der EU gerieren könnte, hat sich nicht bewahrheitet. Vorerst. Aber damit ist wenig gelöst. Die neue griechische Regierung beginnt schon damit, die Vereinbarung mit der EU zu brechen, die Einstellung von tausenden Beamten, die Erhöhung von Renten und Löhnen, der Verzicht auf Privatisierungserlöse, das alles, wir haben es gehört, erfordert Geld. Geld, das die Griechen nicht haben und das ihnen niemand mehr leiht, außer dem europäischen Steuerzahler. Und der besteht vor allem aus den Beziehern kleiner und mittlerer Einkommen. Arbeiter und Angestellte in Europa sollen also dafür einstehen, dass in Griechenland ein eh schon aufgeblähter Beamtenapparat noch weiter aufgebläht wird. Vielleicht können das die erklären, die auch bei uns für ein Ende des Sparens eintreten. Ich kann es nicht. Es gibt Möglichkeiten, den neuen Griechen zu helfen. Wenn sie endlich eine ordentliche Steuerverwaltung aufbauen, wenn sie Steuerflucht bekämpfen, dann, das haben wir gerade gehört von Martin Schulz, ist ihnen Beifall gewiss und hoffentlich auch praktische Hilfe. Auch anderes geht, etwas mehr Luft beim Schuldenabbau etwa. Aber einseitig die Spielregeln zu brechen, zu glauben, dass der Rest Europas es auf die Dauer finanziert, wenn Griechenland über seine Verhältnisse lebt, das geht nicht. Mancher der neuen Töne aus Athen klingt verdammt arrogant in meinem Ohr, so als ob jetzt aus Europa eine Art großes Griechenland werden müsse. Wird es nicht, garantiert. Portugiesen wollen das nicht, Spanier, Iren, die Balten und alle anderen auch nicht. Das muss man Athen jetzt ganz schnell klar machen, freundlich, aber bestimmt und notfalls auch ganz kühl und hart.
Rolf-Dieter Krause vom Westdeutschen Rundfunk kommentierte. Und wir bleiben bei der Europäischen Union. Die setzt im Kampf gegen den Terrorismus auf eine bessere Überwachung der Grenzen und Fahndung im Internet. Die Nachrichten mit Judith Rakers.
Die EU-Kommission in Brüssel beschloss eine Verbesserung der Fahndungsdatenbank. Dadurch sollen mögliche Dschihadisten mit EU-Pass leichter an der Ein- und Ausreise gehindert werden können. Und die EU-Innenminister vereinbarten bei einem Treffen im lettischen Riga mehr zu tun, um eine Radikalisierung junger Menschen übers Internet zu verhindern. Etwa indem Hass- und Propagandavideos aufgespürt und aus dem Netz genommen werden. Deutschland wird sich an der Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat mit bis zu 100 Soldaten beteiligen. Sie sollen die kurdischen Kämpfer im Nordirak ausbilden. Der Bundestag stimmte dem Einsatz, der im Februar beginnen soll, heute mit großer Mehrheit zu. Für die Mission gibt es weder ein UN-Mandat, noch findet sie im Auftrag von EU oder NATO statt. Außerdem wurde die Stationierung von Raketenabwehrstaffeln an der türkisch-syrischen Grenze verlängert. Die islamkritische Pegida-Bewegung hat sich nach dem Rückzug mehrerer Führungsmitglieder gespalten. Eine Gruppe um die frühere Sprecherin Örtel will nach Angaben des bisherigen Vereinsmitglieds Jan ein neues Bündnis ins Leben rufen und auf eine Kursänderung und den Dialog setzen. Der Rest des Organisationsteams will dagegen seiner Linie treu bleiben und weitermachen. Beide Lager rufen ihre Anhänger nun zu getrennten Kundgebungen auf. Im Bundestagsuntersuchungsausschuss zur EDATI-Affäre deutet sich eine Wende an. Hinter verschlossenen Türen bestätigten Zeugen die Aussage EDATIs, er sei von seinem SPD-Parteifreund Hartmann wegen bevorstehender Kinderporno-Ermittlungen gewarnt worden. Nach der Befragung sagte der SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss, es hätten sich Fragen und Widersprüche in Bezug auf Hartmanns Aussage ergeben. Hartmann hatte stets bestritten, EDATI gewarnt zu haben.
Ringsherum eine Stadt in Trümmern und mittendrin diese beiden stolzen Gesichter. Aufgenommen in der nordsyrischen Stadt Kobane, in der nach monatelangem Kampf die Krieger des Islamischen Staates verjagt wurden. Da kann der Junge schon mal stolz auf seinen Befreier sein, den kurdischen Kämpfer. Auch wenn der weiß, er wird sein Gewehr wahrscheinlich bald wieder brauchen. Aber erst einmal sind es jetzt Tage der Freude. Vor allem auch bei den wenigen Einwohnern der Stadt. Unser Korrespondent Volker Schwenk war auch dort und er zeigt, wie ein Leben in der Heimat funktioniert, die fast nichts mehr zum Leben bietet.
Der Feind ist noch immer da, aber er ist ein ganzes Stück weit weggerückt von Kobane. 360 kurdische Dörfer liegen vor der Stadt, 7 sind erst wieder zurückerobert, in den anderen herrscht noch die Terrormiliz IS. Die Gefechte um Kobane waren erbittert, der IS habe bessere Waffen, aber die Kurden würden jetzt um jedes Dorf kämpfen. Das wird noch lange dauern, sagt er. Es sei ein schwieriger Kampf. Mindestens 2-3 Monate. Kobane ist von der Terrormiliz befreit. Peschmerga aus dem Irak haben mitgekämpft und die US-geführte Allianz hat die IS-Kämpfer bombardiert. Die Spuren der Gefechte unübersehbar. Viele Wohnungen in Panik verlassen. 70-80% der Stadt sind zerstört. Kobane ist eine Trümmerwüste voller Blindgänger und Sprengfallen. Aber Kobane ist frei, jubeln die Kinder. Seit die Kurden die Stadt wieder beherrschen, kommen langsam die Bewohner zurück. Ein paar tausend sollen es schon sein. Sie leben im Schutt, ohne fließend Wasser, ohne Strom. Aber sie leben in ihrer Heimatstadt. Wir können auf dem Boden wohnen, in Zelten, das ist ganz egal, meint sie. Wenn wir nur in unserem eigenen Land leben, in was für einer Wohnung, das ist gleichgültig. Das Mehl in der einzigen Bäckerei von Kobane ist längst abgelaufen, aber auf Haltbarkeitsdaten achtet hier schon lange niemand mehr. Seit Monaten ist Kobane von der Welt abgeschnitten, auf drei Seiten vom IS umzingelt, und die Türkei will die Grenzen aus Sicherheitsgründen nicht öffnen. Kobane überlebt durch Schmuggel. Die Türkei hilft uns überhaupt nicht. Wir leben von dem, was wir hatten, bevor der IS kam, sagt der Bäcker. Die türkische Regierung tut überhaupt nichts für uns. Kobanes Krankenhaus wurde bei den Kämpfen zerstört. Die Ärzte sind umgezogen in einen Keller. Hier wurde auch ein deutscher IS-Kämpfer behandelt, berichtet ein Arzt. Im Krankenbett sind alle gleich, ob Kurdenkämpfer oder IS-Terrorist. Der Deutsche starb an seinen Verletzungen. In der Apotheke sind die Regale gefüllt, aber der Eindruck täuscht, es fehlt am nötigsten. Die Türkei hat einfach die Tore zugemacht. Für uns wäre wichtig, dass jetzt ein humanitärer Korridor geöffnet wird, damit wir die nötigen Medikamente und medizinische Ausrüstung bekommen können. Kobane ist jetzt eine freie Stadt in Trümmern. Im Kampf gegen die Terrormiliz IS haben die Kurden in Kobane Verbündete. Im Kampf ums Überleben sind sie ziemlich allein.
Mehr als 3500 Kilometer von Kobane entfernt, Richtung Nordwesten, hat der IS-Terror ohne Maschinengewehre und Granaten für eine heftige Diskussion gesorgt. Der Kölner Karneval, normalerweise Ort von Frohsinn, Feierlaune und manch derben Scherz, macht den Herren des Festkomitees diesmal mehr Kopfzerbrechen als üblich. Denn nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo sollte beim traditionellen Rosenmontagsumzug auch ein Wagen die Morde von Paris närrisch verarbeiten. Nun rollt der Wagen doch nicht, hat das Komitee entschieden. Ist das nun ein Sieg des Terrors oder eine weise Entscheidung, die die Kölner vor dem Terror schützt? Christoph Schneider.
Der Bleistift bringt das Gewehr zum Platzen. Terrorpersiflage aus Pappmaché. Zu gewagt, sagt das Kölner Festkomitee. Der Wagen im Rosenmontagszug, so wörtlich, schränke die leichte Art des Karnevals ein.
In der Bevölkerung hat es ganz viele Menschen gegeben, die verunsichert sind, die nicht wissen, ob sie zum Rosenmontagszug kommen, ob sie mit Kindern kommen können, ob das ein Risiko bedeutet. Und dementsprechend mussten wir ab einem gewissen Punkt dann auch handeln. Und dann ist es nur verantwortlich zu sagen, wir nehmen das Risiko lieber raus.
Und dabei waren sie so stolz, die Chefs aller Narren in Köln, auf ihr Motiv. 7000 User stimmten im Netz ab und wählten den Antiterrorwagen. Mutig politisch wollten die Kölner Oberjecken daherkommen, das aber ist gerade mal eine Woche her.
Diese Meinungsfreiheit ist so wie die Luft zum Atmen für den Karnevalisten. Und wenn man die Meinung nicht mehr frei äußern darf, auch vielleicht übertrieben, dann kann man mit dem Karneval ganz aufhören.
Ein Rückschritt, ein Einknicken? Hat die Kölner Karnevalisten der Mut zur politischen Meinung verlassen? Die Antworten im Netz sind eindeutig. Armes Festkomitee, etwas mehr Zivilcourage hätte nicht geschadet, schreibt ein User. Feige und beschämend, der Terror hat schon wieder gewonnen, ein anderer. Im Karnevalsladen in der Kölner Innenstadt sind die Meinungen aber gespalten.
Ich denke, das ist eine gute Entscheidung, den Wagen rauszunehmen, weil es ist doch so sehr politisch und geht so viel auch viele Leute persönlich an, dass das, glaube ich, ganz schön unter die Gürtellinie geht, sowas.
Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich finde, wir können ruhig Farbe bekennen.
Doch was traut sich Satire im Karneval? Es gab Zeiten, da zeigten die Kölner provokativen Witz im Rosenmontagszug. Merkel als milchgebende Europafrau. Merkel leicht bekleidet mit Problemzonen. Den Wagen zu streichen, für Kabarettisten ein Armutszeugnis.
Diese Form von vorauseilendem Gehorsam, glaube ich, kommt in der arabischen Welt so an, als würden wir schon beim kleinsten Wehklagen den Schwanz einziehen und lässt uns da unten auch, glaube ich, als lächerliche Würstchen erscheinen. Zu Recht, wenn man das so sieht.
Zumal es laut nordrhein-westfälischer Landesregierung überhaupt keine Bedrohung wegen des Charlie Hebdo-Wagens gab. Bleistift gegen Gewehr, zu gefährlich, sagen die Oberjecken. Der politische Karneval in Köln hat seine besten Zeiten wohl hinter sich.
In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit Monaten auf mehr als 3 Millionen gestiegen. Noch einmal Nachrichten mit Judith Rakers.
Die Bundesagentur für Arbeit führt den Anstieg vor allem auf die Jahreszeit zurück. Die in der Winterpause übliche Zunahme sei aber geringer ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Nach Angaben der Bundesagentur waren im Januar 3.032.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 268.000 mehr als im Dezember, aber 104.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Quote liegt nun bei 7,0%. Und hier sind die Börsendaten. Der Dow Jones ging am Abend in New York mit 17.416 Punkten aus dem Handel. Der DAX schloss bei 10.738 Punkten. Für Gesprächsstoff in Frankfurt sorgten die neuesten Unternehmenszahlen der Deutschen Bank. Mehr dazu von Markus Gürner.
Von Deutschlands größter Bank gibt es heute mal gute Nachrichten, denn die Deutsche Bank hat einen sehr ordentlichen Gewinn erwirtschaftet. Der kommt zum einen dadurch zustande, weil die Bank weniger Geld für Rechtsstreitigkeiten zurückgestellt hat. Zum anderen hat das umstrittene Investmentbanking die Kasse gefüllt. Jene Bankgeschäfte also, die andere Banken eingestellt haben. In Zahlen bedeutet das einen Gewinn von fast 1,7 Milliarden Euro. Mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Da waren es nur 0,7 Milliarden Euro. Aktionäre der Deutschen Bank können sich heute mal freuen. Das Papier steigt um 2,6% auf 25,80 €. Das ist selten geworden, denn auf lange Sicht hat die Aktie mit minus 70,9% ziemlich wenig gezeigt. Und eine schlechte Nachricht gibt es doch noch. Das Führungsduo Fitch & Jane gibt als neue Parole Sparen aus. Übersetzt bedeutet das oftmals einen Stellenabbau.
Für den Super Bowl in den USA reicht der Superlativ nicht aus. Es ist das Finale im American Football mit 22 Herren auf dem Rasen, die alle wie Gladiatoren aussehen. Und man könnte beim Spiel durchaus den Eindruck gewinnen, die sehen nicht nur so aus. Sie sind genauso rustikal und so erbarmungslos wie die römischen Berufskämpfer. Dabei geht es eigentlich nur darum, sehr vereinfacht ausgedrückt, dieses Ei aus Schweineleder durch die Reihen des Gegners in die Endzone zu bringen. Wenn am Sonntag Meister Seattle gegen die New England Patriots spielt, da ist auch dieser Gigant mit dabei, Sebastian Vollmer, geboren in Karst, Nordrhein-Westfalen. Stefan Niemann über das größte Sportspektakel in den USA und die Chancen, dass erstmals auch ein Deutscher im Gewinnerteam steht.
Fernsehreporter im Football-Fieber. 3 Tage vor dem großen Finale dreht sich in Phoenix, Arizona alles um den Super Bowl. Ganz Amerika elektrisiert vom Duell zwischen den Seattle Seahawks und New England Patriots. Angereiste Fans zahlen rund $30, nur um bei einem Pressetermin ihrer Helden dabei zu sein. Ein irres Medienspektakel. Mittendrin ragt einer heraus, Sebastian Vollmer. Der bärtige Hühne der Patriots stammt aus Karst in Nordrhein-Westfalen. 2012 verlor sein Team im Super Bowl. Am Sonntag will er endlich als Sieger vom Platz gehen.
Das ist natürlich auch mal ein Erlebnis. Ich meine, nach dem Sieg, oder hoffen wir mal zumindest, denkt man natürlich schon an diese Momente zurück. Und das lohnt sich natürlich.
Vollmer ist ein offensiver Tackle, ein Angreifer, der mit massivem Körpereinsatz seinen Spielmacher abschirmt, NFL-Megastar Tom Brady. Dessen Bodyguard spielt der Deutsche also, mit rund $6 Millionen Jahresgehalt jedoch ziemlich gut bezahlt. Schlagzeilen machen seine Patriots aber gerade aus einem anderen Grund. Sie sollen sich mit zu weichen Bällen ins Finale gespielt haben, regelwidrig. Deshalb steht das Team aus New England im Kreuzfeuer der Kritik. Reporter schreiben es zum Skandal hoch, Deflategate. Über zu wenig Luft im Ball hagelt es Hohn und Spott im Internet. Doch der 73-jährige Clubboss Kraft bleibt cool, Ligachef Goodell ist sein bester Kumpel. Auch Sebastian Vollmer will nichts mehr hören von angeblich schlappem Spielgerät.
Ich persönlich merke davon wenig, einfach weil ich mit den Bällen quasi nichts zu tun habe. Ich meine, ich fasse die ja nicht an und so. Wir versuchen uns als Team halt wirklich nur noch auf Seattle vorzubereiten. Das bleibt natürlich nicht aus, weil ja, Medien fragen danach nach und eben Familienmitglieder fragen und so weiter. Aber wir versuchen wirklich uns dann nur noch auf Seattle zu konzentrieren.
Ob Seahawks oder Patriots, das Objekt der Begierde steht schon bereit. Die Vince Lombardi-Trophäe für die Sieger am Sonntag. Gut 70.000 Zuschauer werden im Stadion sein. Mehr als 100 Millionen US-Bürger vor den Bildschirmen mitfiebern. Und für humorvolle Super Bowl-Fans gibt es ein süßes Souvenir aus Schokolade mit einer klitzekleinen Delle.
Bleibt der Blick auf das Wetter. Und in vielen Teilen Deutschlands wurde es heute wenigstens kurzzeitig mal so richtig weiß auf der Erde. Carsten, geht's weiter mit dem Schnee?
Es geht auf jeden Fall weiter mit dem Schnee und heute wurde es vor allem in Schleswig-Holstein und ganz aktuell auch rund um Osnabrück richtig weiß. Auf der A1 und auf der A30 läuft gerade gar nichts. Wir sehen hier diese Schauer, die den Schnee brachten und vor allem hier im norddeutschen Tiefland. Das war bei diesen kräftigeren Schauern, die auch mit Blitz und Donner daherkamen, es war wirklich Schnee bis ganz runter. Ausnahme ist noch der äußerste Südwesten, wo gerade etwas wärmere Luft herankommt. Deshalb stieg hier die Schneefallgrenze am Schwarzwald bis auf 700 Meter. Aber im Verlaufe der zweiten Nachthälfte sinkt die Schneefallgrenze auch wieder und dann müssen wir vor allem auch im Hochschwarzwald und auf der Schwäbischen Alb auch wegen zum Teil stürmischer Böen mit ordentlichen Schneeverwehungen rechnen. Aber auch in der Mitte und nach Norden hin wird es weitere Schnee- oder Schneeregenschauer geben bei frostigen Temperaturen. Kann es morgen früh jedenfalls verbreitet glatt sein. Morgen Vormittag finden wir dann die meisten Schauer, vor allem hier so in der Mitte, vom Harz hinauf bis zur Ostseeküste und auch im Osten Bayerns. Aus Westen lockert es langsam auf und das Wetter wird etwas trockener und auch freundlicher, aber nicht allzu lange, denn am Nachmittag kommen dann im Südwesten die nächsten Regen, Schneeregen oder Schneewolken heran. Die Temperaturen, denn wenn es schneit, gibt es maximal -1 bis +1 Grad. Ansonsten mit einigen Sonnenstrahlen sind es dann doch +2 bis +5 Grad. Der Wind weht dazu aus westlichen Richtungen. Das Wochenende Aprilwetter. Nachts jeweils frostig und glatte Straßen und auch tagsüber auch im Tiefland zum Teil Schnee oder Schneeregen. In den Mittelgebirgen wird es sowieso weiter schneien. Und das Thema Schnee wird uns auch noch in der ganzen nächsten Woche weiter begleiten.
Bis dahin, vielen Dank. Danke, Carsten Schwanke. Und das war's von uns für heute. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder dann schon um 21.20 Uhr in der Halbzeit des Bundesligaspiels Wolfsburg gegen Bayern München. Bis dahin.